Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Manche Familien, die haben eine Leiche im Keller. Ein Familiengeheimnis, über das nicht so richtig geredet wird. Der Berliner Journalist Johannes Nichelmann, der hat so ein Familiengeheimnis entdeckt. Versteckt in einem Müllsack. Das ist schon eine ganze Weile her. Er war damals 7 Jahre alt und das war gleichzeitig auch genau 7 Jahre nach dem Mauerfall. Das ist deswegen wichtig, weil Johannes Nichelmann damit zur Generation der Nachwendekinder gehört, die DDR gar nicht mehr selbst erlebt haben, aber bei denen dieses Geheimnis im Keller dann eben doch mit der DDR zu tun hat. Jetzt hat er ein Buch darüber geschrieben und das trägt den Titel Nachwendekinder. Die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen. Guten Tag, Herr Nichelmann.
Guten Tag, Herr Raphansel.
Sie sind also 7 Jahre alt, Sie gehen mit Ihrem Bruder in den Keller und entdecken diesen Müllsack. Da war nun glücklicherweise keine Leiche drin, aber doch ein Familiengeheimnis. Was war das?
Ich glaube, es war ein grauer Plastikmüllsack und darin befand sich auch etwas Graues, nämlich die Uniform meines Vaters. Der hat einfach seinen Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee der DDR abgeleistet, war Grenzsoldat. Und mein großer Bruder, der ist 3 Jahre älter als ich, 1986 geboren. Wir haben das eben beim Spielen gefunden und natürlich ist als Kind ganz spannend, so eine Uniform zu finden. Wir haben die Mütze aufgesetzt und die Jacke angezogen. Und auf einmal stand da mein Vater in der Tür und hat wirklich, ich habe den nie so wütend erlebt.
Der war stinksauer.
Er war richtig sauer. So wie ich mich daran erinnere, Sie haben es eben gesagt, 7 Jahre alt, hat er uns angebrüllt, wir sollen es sofort weglegen, nie wieder in diesen Müllsack gehen. Und es war ab diesem Tag auch so ein unsichtbares Absperrband, was darum gespannt war, um diesen Müllsack.
Also ein ganz großes Geheimnis. Verstehen Sie das, warum er so sauer war?
Ich habe das damals nicht verstanden. Ich dachte, der ist so ein pazifistischer Typ, der hat auch unsere Playmobil-Figuren entwaffnet und so. Dachte, es hat damit irgendwie zu tun, aber ich war halt Kind, habe es dann auch wieder vergessen. Aber dann habe ich sogar geschafft, Abitur zu machen, 20 Jahre nach dem Mauerfall. Und in Berlin ist das so, dass man da so eine Kreativleistung erbringen muss. Und ich habe ihm so ganz stolz von meiner Idee erzählt, Papa, ich glaube, ich mache was über Grenzsoldaten. Und das ist schon wieder so ausgerastet und hat gesagt, wenn du das machst, dann enterbe ich dich, was absurd ist, weil er da Mitte 40 war und auch nicht so viel zum Erben da ist. Auf jeden Fall war das aber der Satz, der gezeigt hat, so, du wirst auf gar keinen Fall irgendetwas über Grenzsoldaten machen. Und dann war das Thema auch wieder passé bis vor kurzem.
Diese NVA-Uniform im Keller, der Ärger und Zorn Ihres Vaters, das passt aber gleichzeitig überhaupt nicht mit dem zusammen, was Sie sonst von der DDR wissen, was eher so gute Laune-Anekdoten sind, die Ihre Eltern erzählt haben, lese ich in dem Buch.
Genau, es gibt mehrere DDR-Wahrnehmungen, mit denen ich aufgewachsen bin und auch viele Protagonistinnen und Protagonisten in dem Buch. Das ist natürlich wie in allen Familien, auch in westdeutschen Familien werden einfach Anekdoten erzählt. Also vom tollen Sommer an einem See in Brandenburg, vom Zelten, vom Familienhund, von dem Lehrer, von den Abenteuern und Jugendstreichen, die man so gespielt hat. Das ist diese schlaghosige, blumige DDR, mit der ich aufgewachsen bin. Und parallel dazu gab es natürlich, bin ja nicht blind durch die Gegend gelaufen, auch die, ich nenne sie jetzt mal Guido Knopfsche DDR, also eine DDR, die zu Recht die Geschichten erzählt hat von der Stasi, von Mauerschützen und so weiter und so fort. Das habe ich aber nie so richtig in Verbindung gebracht. Also es gab dieses eine Extrem, das war 40 Jahre Stasi-Knast und das andere Extrem 40 Jahre Sommerausflug.
Und neben diesem Sommerausflug eben von Ihren Eltern dieses große Schweigen. Und beim Lesen des Buches hatte ich den Eindruck, vor allem auch ein verletztes Schweigen. Sie erzählen eine Szene, da gucken Sie mit Ihrer Mutter die doch eigentlich ziemlich harmlose Komödie Sonnenallee.
Ja.
Und die macht nach wenigen Minuten das aus, weil sie es nicht erträgt.
Wir sind extra zur Videothek gelaufen, haben diesen Film ausgeliehen. Und dann, sie konnte das nicht weitergucken.
Warum?
Ich glaube, die erste Szene, da läuft der Protagonist, die Mauer entlang und von so einem Aussichtsplattform gucken irgendwelche Leute aus West-Berlin rüber und rufen ihm irgendwas zu. Ich glaube, das ist ein Bild von Ostdeutschen, das sie so nicht sehen wollte, dass sie genug gesehen hat. Und da konnte sie noch nicht drüber lachen. Das ist eine Komödie von 98, 99. War, viel zu früh, um darüber zu lachen.
Aber ja auch später platzen aus ihrer Mutter dann, wenn sie das Gespräch suchen, so Sätze heraus, wir sind nichts wert, weil wir auf der falschen Seite der Mauer geboren sind, du bist dumm, du hast nichts Ordentliches gelernt, du kannst nichts. Das ist ja sehr, sehr tief sitzender Frust.
Ja, das ist das, was wir sind irgendwann, als ich 12 war, 2002, 2003 nach Bayern gezogen. Und das ist das, was sie von ihren Kollegen gehört hat, das, was ich von meinen Lehrern gehört habe, von meinen Mitschülern. Also diese kleinen Piekser gab es natürlich immer wieder. Und das war auch der Punkt, wo ich dann mir zum ersten Mal, als wir nach Bayern zogen, Nordschwaben, nördlich von Augsburg, der Punkt, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was ist dieses, Ostdeutschland, wovon sprechen die überhaupt? Weil in Berlin hat das nie eine Rolle gespielt, weder im Osten noch im Westen.
Und plötzlich waren sie der Ossi, der Kleine.
Der rote Atheist, der Ossi, der Typ, der aus einem Schwarz-Weiß-Land kam. Ich wurde gefragt, warum ich nicht Ostdeutsch spreche. Also Sächsisch war damit gemeint. Ja. Ob man wirklich erschossen wurde, wenn man gerannt ist. Das waren so die Geschichten, die anderen Kinder aufgeschnappt hatten damals.
Nun könnte man denken, als Nachwendekind, also wirklich wenige Monate vor dem Mauerfall geboren, hätten Sie die Chance, einen neuen Blick. Also die erste Generation, die quasi kühl, objektiv auf die DDR gucken kann. Der erste gesamtdeutsche Blick. Das gelingt Ihnen aber scheinbar so gar nicht, oder?
Ja, wir sind ja nicht im luftleeren, Nachwendekinder, ich bin ja nicht im luftleeren Raum aufgewachsen, in dem die DDR oder dieses neue Ostdeutschland keine Rolle gespielt hätte. Natürlich haben wir genau die Geschichten, diese Verletzungen mitbekommen. In vielen Familien, glaube ich, wird darüber kaum gesprochen, aber unsere Chance ist es jetzt genau darüber zu sprechen und eben nicht diese Schuldzuweisungen zu haben und in den alten Bildern des Kalten Krieges zu verharren, was aber natürlich auch nicht so leicht ist, weil natürlich haben wir diese ganzen Bilder auch drin. Ich habe Leute getroffen, die mir stolz erzählt haben, dass sie ganz sauer sind auf die DDR, weil die es nicht geschafft hat, diesen antifaschistischen Staat bis zum Ende durchzuziehen. Also diese Propagandabilder, die ja die SED in den 50er, 60er Jahren angefangen hat aufzubauen, die sind ja bis heute drin in den Köpfen, weil wir aber auch nicht so richtig drüber sprechen.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Leute, die Sie getroffen haben als Reporter. Wir und unsere Hörerinnen und Hörer kennen Sie auch hier als Reporter im Deutschlandfunk Kultur. Da haben Sie sich schon öfter für Geschichten von Trennung und Wiedervereinigung interessiert. Und auch diesmal bei dem Buch, habe ich den Eindruck, ist Ihnen ganz wichtig, nicht nur Ihre eigene Geschichte zu erzählen, sondern eben auch viele andere Nachwendekinder, die Sie getroffen haben. Haben Sie da Parallelen entdeckt?
Auf der ganzen Welt, ja. Also ich war für ein Radiofeature mal in Südkorea und habe dort geschaut, wie eigentlich sich Nordkoreaner, die als Geflüchtete kommen, sich so eingliedern in Südkorea. Und die haben mir genau das erzählt, was ich auch von Ostdeutschen kenne. Also die halten uns ja alle für ein bisschen dumm und sind irgendwie ganz komisch. Und ich habe auch eine Dolmetscherin damals gehabt aus Südkorea, die zu mir nach dem ersten Treffen mit einem nordkoreanischen Flüchtling gesagt hat, Johannes, das ist mir ganz unangenehm, aber der ist ja ganz normal. Das ist ein richtig normaler Mensch. Der ist ja so wie mein Bruder. Und das fand ich ganz interessant zum Beispiel. Oder die Geschichte von Vietnam. Vietnamesischen Kindern der anderthalb Generation, also die genau dieselben Fragen an ihre Eltern haben, die dann mit Nord- und Südvietnam, Kommunisten und so weiter zu tun hatten.
Das ist natürlich das Überraschendste, dass wirklich diese Trennungsgeschichten von ganz anderen Teilen der Welt solche großen Parallelen haben. Ja. Ich meinte jetzt aber wirklich die Nachwendekinder hier aus Deutschland. Da hatte ich den Eindruck, irgendwie dieses Schweigen, dieses nicht mit den Eltern reden, das zieht sich durch.
Da gibt es mehrere Geschichten von. Ich habe zum Beispiel Franziska aus Leipzig getroffen. Da wurde nie über irgendetwas gesprochen. Da haben die Eltern, wie bei dem Gespräch dann, das sie geführt haben vor meinem Mikrofon, erzählt, dass sie sich diese ganzen DDR-Dokumentationen zum Beispiel seit Jahren angucken, aber immer ohne die Kinder daran teilhaben zu lassen. Die selbst haben darüber gesprochen, aber niemals mit den Kindern. Und die Mutter meinte, sie ist auch, wenn ihre Tochter oder ihr Sohn irgendwas mal gefragt haben zu Schulzeiten, auch sauer geworden, weil sie gesagt hat, hat das die Schule nicht geklärt. Die Schule hat gar nichts geklärt. Und sie hat gedacht, das könnte sie so auslagern, weil sie selbst sich geschämt hat dafür, dass sie an all das geglaubt hat und dafür, dass sie nie hinterfragt hat, was da eigentlich los ist. Und dann kam auch raus, dass ihr Vater schon nicht mit ihr gesprochen hat, über gar nichts.
Sie haben also andere Nachwendekinder hier in Deutschland getroffen und haben dann mit denen gemeinsam mit deren Eltern das Schweigen gebrochen, was ich schon sehr beeindruckend finde. Gleichzeitig hatte ich den Eindruck, das ist auch so ein bisschen Feigheit gewesen. Sie haben das erst bei fremden Familien ausprobieren wollen, bevor sie sich an die eigenen Eltern rangetraut haben. Das ist ja auch ein Ding. Die NVA-Uniform des Vaters finden, zu wissen, der ist Grenzsoldat gewesen an der Mauer in Berlin. Hatten Sie keine Angst vor dem Gespräch?
Nee. Also ich habe mir oft die Frage gestellt, wenn der darüber schweigt und nichts dazu sagt, was um Himmels Willen ist da vorgefallen? Und ich weiß, ich habe auch meine Mama ein paar Mal gefragt, was war jetzt da? Und die meinte, man musste mit ihm klären. Habe ich übrigens einen Satz von ganz vielen Eltern gehört, musste mit ihm oder mit ihr klären, mit Oma, Opa, Papa, Mama. Und ich dachte mir aber, also der wird da keinen erschossen haben, weil das würde man irgendwie wissen. Aber er hat auch, glaube ich, niemanden erschossen, sondern sich 3 Jahre lang die Beine in den Bauch gestanden und sich ziemlich gelangweilt bei dem Dienst. Ich hatte eher generell vor dem Gespräch ein bisschen Angst, weil ich mit ihm tatsächlich nie über irgendwas intensiv gesprochen habe und das wirklich unser erstes Mal war.
Das erste und leider auch letzte Gespräch zu diesem Thema mit Ihrem Großvater war auf dessen Sterbebett. Das ist eine sehr krasse Szene, die Sie da beschreiben. Dann ist Ihr Großvater gestorben und Ihnen blieb nur eine Möglichkeit, noch herauszufinden, was denn der gemacht hat und wie der verstrickt war unter Umständen, nämlich indem Sie die Stasi-Akte von ihm beantragen. Da haben Sie sehr mit sich gerungen. Warum?
Mein Großvater war ein unfassbar strenger Mensch. Also ich habe mit dem auch nie so richtig sprechen können. Das Einzige, was bei ihm aus Erzählungen rauslang, war Glanz und Gloria seiner Zeit als Direktor eines Universitätsteils. Und ich war mir nicht ganz sicher, darf ich denn von einem Geheimdienst die Unterlagen nehmen, die auf irgendwelche schwierigen Wege
Menschenrechtswidrig.
Gesammelt haben. Darf ich mir das einfach durchlesen und anschauen? Er ist jetzt nun tot, aber da steht ja eventuell auch was über meine Oma drin, über meine Tante, meinen Onkel, meinen Vater, meine Familie. Und habe deswegen mir Rat geholt von höchster Stelle. Ich bin zu Roland Jahn gegangen, dem Bundesbeauftragten der Stasi-Unterlagenbehörde, und wollte mit ihm darüber sprechen, darf ich das? Und der hat natürlich gesagt, naja, also juristisch dürfen Sie alles. Sie sind ja Angehöriger, Sie dürfen sich das nehmen. Seit 2012 gibt es dafür ein Gesetz. Aber Sie haben natürlich eine große Verantwortung, A, das zu lesen. Das sind Geheimdienstunterlagen, die niemals dafür gedacht waren, dass ich jetzt da reinschaue. Und B, natürlich, was macht es eben genau mit meiner Familie? Es ist ja in unserer Gesellschaft nichts dazu verhandelt worden. Also haben wir das Recht, als Nachgeborene da reinzuschauen? Darüber haben wir so groß noch gar nicht nachgedacht.
Sie haben diese Unterlagen dann beantragt. Sie haben dann Post bekommen. Was da drin steht, war überhaupt nicht das, was Sie erwartet hatten. Das muss man dann, glaube ich, in dem Buch nachlesen. Das wollen wir jetzt hier überhaupt nicht verraten. Ist das trotzdem jetzt so abschließend, wenn Sie auch wieder generell auf diese Generation gucken, ist das so ein Tipp, den Sie geben würden, auch wenn es echt schwierig ist und wehtut, reden, 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 nachfragen, nachfragen, nachfragen?
Jein. Ich glaube, dass man seine Eltern nicht an den Küchentisch zwingen darf. Das habe ich bei meiner Mutter zum Beispiel in dem an den Wohnzimmertisch versucht und das ist nicht so gut gewesen. Also es war keine so gute Idee. Ich glaube, man muss langsam vorfühlen und gucken, ob beide Seiten das wollen. Aber die Eltern, die sich dazu entschlossen haben, mit ihren Kindern zu sprechen, mein Vater eingeschlossen, hat das auf jeden Fall sehr gut getan. Aber ich glaube, dass wir in unserer gesamten Gesellschaft, nicht nur in Ostdeutschland, eine Grundlage dafür schaffen müssen, dass in den Familien gesprochen wird. Also Leute, die zum Beispiel in der Partei waren oder Grenzsoldaten, müssen, glaube ich, den Raum endlich bekommen, darüber reden zu können, ohne dass mit dem Finger auf sie gezeigt wird, ohne dass man ihnen einen Persilschein ausstellt. Aber es muss irgendwie das Gefühl da sein, ich kann darüber reden, ohne dass ich Angst haben muss, schon wieder das Falsche zu tun.
Nachwendekinder, die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen. So heißt dieses Buch von Johannes Nichelmann. Es umfasst 272 Seiten, kostet 20 € und ist bei Ullstein erschienen. Dankeschön.
Danke.